Dieser Podcast wird präsentiert von begabtenschmiede.de. In der Begabtenschmiede biete ich eine Begabungsförderung und Videoserien für an Physik interessierte Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene. Und jetzt viel Vergnügen. Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis, wie geht's dir?
Hallo Dennis, das Übliche. Keine besonderen Vorkommnisse.
Wir könnten demnächst mal wieder drüber nachdenken, ob wir irgendwo zusammen einen Podcast aufnehmen können. Also nicht nur über Skype mit getrennten Tonspuren. Ich glaube, zu zweit ist das momentan sogar theoretisch wieder machbar oder denkbar. Ich glaube, viele würden uns fragen, hä, ihr macht das immer noch nicht, seid ihr bekloppt? Man kann sich doch schon wieder zu großen Partys mit irgendwie 30 Mann treffen oder so. Na,
man kann, aber ob man sollte, ne?
Genau, wir gehen als Wissenschaftler, probieren wir da zumindest mit als Vorbild voranzugehen und sind sehr traurig darüber, dass wir immer noch den ganzen Tag nur im Büro vor dem PC sitzen und keine Leute sehen können.
Ich glaube, ich könnte auch nicht damit umgehen, wenn Leute vor mir reden und keinen Lag dabei haben. Das bin ich dann gar nicht mehr gewöhnt.
Wir haben ungefähr auch eine Sekunde Lag bei diesem Podcast, wie wir immer wieder feststellen. Das probiere ich rauszuschneiden meistens am Ende, aber ich will auch nicht zu viel schneiden. Es soll ja immer noch flüssig sich anhören und flüssig sein. Dementsprechend, wenn ab und zu mal eine etwas größere Lücke oder so ist, liegt das wahrscheinlich daran, dass der eine gerade auf den anderen wartet. Und das ist dann völlig normal. Das wird sich hoffentlich demnächst wieder beheben. Zudem hatten wir offensichtlich, ich glaube, in der vorletzten oder in der vorvorletzten Folge ein stärkeres Echo auf unserem Signal. Wir sind uns nicht ganz sicher, wo es herkommt. Und wir hoffen, dass es auch wieder weg ist. Falls sich die Soundqualität momentan deutlich verschlechtert haben sollte, lasst es uns bitte wissen. Dann wissen wir, dass wir daran arbeiten müssen. Ehrlich gesagt haben wir keine Verschlechterung jetzt festgestellt, wenn wir so reinhören. Aber ich weiß auch nicht, ob unsere Ohren dafür einfach gemacht sind, mehr oder weniger. Dementsprechend lasst es uns einfach wissen. Ich hoffe, es hat sich wieder alles verbessert und es war nur bei irgendeiner Folge einmalig irgendein Problem, dass irgendwie eine Rückkopplung beim Computer vorlag oder sowas. Das heutige Thema lautet, ich lasse eine Pause, weil ich das Thema insgesamt vergessen habe, also den Namen dieser Folge. Wie lautet der Name der Folge? Wie nennen wir die Folge? Gravitative Rotverschiebung, oder? Nennen wir sie so?
Ja.
Sehr gut. Du nickst, aber nicken kann man im Podcast nicht hören. Wir sprechen jetzt nochmal über das 101 des Podcasten. Nur nicken reicht nicht.
Ich dachte, ich sollte dir das bestätigen.
Gravitative Rotverschiebung heißt die heutige Folge. Und ich weiß nicht, ob wir haben bestimmt hier und da mal die gravitative Rotverschiebung benutzt, aber wir haben sie nicht im Detail auch erklärt. Das heißt, heute geht es ein bisschen darum, was ist das überhaupt? Wie kann man sich das vorstellen? Es gibt ja so ein paar verschiedene Modelle, die man auch heranziehen kann, um sich das vorzustellen. Und dann auch, was gab es so für interessante Tests, mit denen man das wirklich auch nachgewiesen hat. Ich denke, das macht so heute den Podcast aus. Uns haben, soweit ich weiß, keine neuen Fragen erreicht. Dementsprechend kann ich hier nur noch mal sagen, falls ihr Fragen habt zu alten Folgen oder einfach zur Physik im Allgemeinen, ja, wir beantworten sehr, sehr gerne eure Fragen hier im Podcast oder einfach, wenn sie kurz sind, auch per Mail oder per Insta-DM oder so. Lasst es uns einfach wissen. Schickt uns das Ganze per Instagram, per Facebook, physik-geplänkel oder über unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel@gmail.com. Wie immer, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Und dann werden wir auf jeden Fall darauf eingehen. Also auf jeden Fall, wenn sie vernünftig gestellt und geschrieben ist. Ja, wir gehen jetzt nicht auf jede Beleidigung ein, aber auf alles andere gehen wir auf jeden Fall ein. Und dann können wir beim nächsten Mal vielleicht auch wieder ein, zwei spannende Fragen vorweg noch beantworten. Ansonsten sind wir, glaube ich, auch ganz froh, dass es mal 10 Minuten dann kürzer ist oder so. Das ist, glaube ich, auch für euch kein Problem. Gerade jetzt, wo die meisten anderen Podcasts ja angefangen haben, in Sommerpause zu gehen. Und ich hatte auch kurz drüber nachgedacht, ob wir vielleicht irgendwie ein, zwei Wochen Sommerpause uns nehmen sollten oder so. Die Sache ist, man nimmt sich meistens ja Sommerpause, weil Leute in Urlaub fahren wollen, in Sommerurlaub. Das ist natürlich gerade so ein Problem mit dem Sommerurlaub und deswegen weiß ich nicht so richtig, ob wir wirklich eine Sommerpause brauchen. Hattest du noch vor, ein paar Wochen wegzufahren oder fliegen, Jannis?
Ja, wegfliegen eher nicht. Das ist ja im Moment sowieso ein bisschen problematisch. Vor allem auch, also Einmal natürlich der Aspekt mit vielen Leuten im engen Raum zu sein, ist vielleicht nicht unbedingt das Beste. Und es ist auch gerade nicht so zuverlässig, weil Flüge gerne mal gestrichen werden oder irgendwelche Länder dann ihre Grenzen zumachen. Das heißt, wenn ich noch einen Urlaub planen sollte, dann ist das nicht so ein großer und dann ist das halt mit dem Auto irgendwo vielleicht in eines der Nachbarländer fahren, wo man noch ganz schön ein bisschen Zeit verbringen kann. Aber
ja,
konkret ist noch nichts geplant.
Das heißt, wir sollten, machen wir dann entweder vielleicht ein, zwei Wochen einfach eine kurze Sommerpause, also nicht so zwei, drei Monate wie viele andere, sondern ich würde sagen, wir nehmen uns einfach vielleicht mal zwei, drei Wochen raus. Das kündigen wir aber jetzt noch nicht an, sondern das kommt dann eher spontan, weil wir noch nicht genau wissen, wann wir wirklich wie vielleicht dann doch mal Urlaub machen.
Genau. Und selbst
und wir wollen jetzt nicht zwei, drei Wochen quasi Puffer aufbauen und ganz viele Folgen auf einmal raushauen, die wir dann nach und nach quasi planen können, sondern wir wollen schon immer halbwegs auch aktuell die Folgen dann raushauen. Dementsprechend, falls wir wirklich noch ein bisschen Urlaub machen sollten, einer von uns werden wir dann vielleicht mal zwei, drei Wochen Sommerpause machen, aber nicht länger als das. Also wir werden jetzt hier nicht mehrere Monate oder so Sommerpause machen. Die einzige Pause, die es bei uns standardmäßig gibt, ist die Winterpause, so über Weihnachten rum, wo wir dann erst Mitte Januar wieder einsteigen. Aber über den Sommer ist das eigentlich nicht so.
Ja, und je nachdem, wie das Internet da ist, kann man dann ja auch über Skype, wie jetzt mittlerweile fast schon üblich, einen Podcast machen. Also das kriegt man ja auch hin.
Eventuell kriegt man das auch hin, das stimmt. Ja, wunderbar. Wahrscheinlich ist es in den meisten potenziellen Urlaubszielländern deutlich besser, als wie das hier gerade in Deutschland möglich ist.
Ja,
also,
ja.
Also Podcast über Skype aufnehmen ist immer grauenhaft. Deswegen auch die Sekunde-Delay. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. Ja, also
ich glaube, es ist vor allem auch mein Internet hier. Das ist nicht immer so stabil.
Ja. Aber heute ist dein Bild immerhin relativ flüssig und pixelfrei.
Ein Wunder.
Ja, fangen wir vielleicht mal direkt an mit der Rotverschiebung. Ich glaube, bevor wir über gravitative Rotverschiebung reden, müssen wir einmal ganz kurz überhaupt klären, was ist denn überhaupt eine Rotverschiebung. Vielleicht fangen wir mal ganz, ganz vorne an, und zwar mit dem Doppler-Effekt. Ich meine, Doppler-Effekt ist ja den Menschen wahrscheinlich vor allen Dingen bekannt von Schallwellen. Schallwellen, da hat man den Doppler-Effekt, so lernt man die meistens in der Schule, ja, das, ich glaube auch alle unsere Hörer, ehrlich gesagt, kennen den Doppler-Effekt von Schallwellen. Ja, wenn irgendwie ein Formel-1-Wagen oder ein Rettungswagen mit Sirene oder so, wenn irgendwie sowas Lautes auf dich zufährt, dann merkt man, dass die Frequenzen dabei ja größer und größer werden. Das heißt, die Welle wird, wenn sie auf dich zukommt, die Soundwelle in dem Fall, die Schallwelle wird quasi zusammengestaucht. Dadurch wird die Frequenz größer, die Wellenlänge wird kleiner und das hört man, indem man dann einen höheren Ton hört. Und wenn das Ganze wieder wegfährt, das heißt, es bewegt die Quelle, das heißt, der Sender der Schallwelle bewegt sich von dir weg mit einer großen Geschwindigkeit, dann merkst du dementsprechend, dass die Schallwelle auseinandergezogen wird und das Ganze zu tieferen Tönen wechselt. Ja, das ist dieses, keine Ahnung, ich bin nicht sehr gut da drin, aber ne, was man so hört beim Formel-1-Rennen oder so, wenn irgendwas an dir vorbei rast, dein Auto, dann wird der Ton erst höher und dann wird er wieder tiefer danach. Das ist der normale Doppler-Effekt, den ich glaube, alle kennen und den man auch so in der Schule hört. Und der gilt in Wirklichkeit für alle Wellen. Der gilt nicht nur für Schallwellen, sondern der gilt auch für Lichtwellen. Das heißt, wenn ich einen Sender habe, der Lichtquellen aussendet, also zum Beispiel habe ich irgendeinen Stern und dieser Stern bewegt sich von uns weg, dann wird das Licht, was uns von dem Stern erreicht, aufgrund dieser Relativbewegung auch Doppler verschoben sein. Ja, das geht aber nicht nur in der Astronomie, sondern auch im Labor, wenn ich irgendwo eine Spektroskopie mache und mein Laserstrahl bewegt sich entweder in Richtung der Quelle oder von der Quelle weg oder so, dann muss ich beachten, dass es eventuell ein Dopplerschiff gibt, je nachdem, wie sich zum Beispiel so ein Atom bewegt oder so. Also wenn so ein Atom gerade relativ zur Quelle auf die Quelle zudriftet, dann wird dementsprechend werden die Spektrallinien, die ich da messen will, zu höheren Frequenzen hin verschoben sein. Das ist dasselbe Prinzip wie bei der Schallwelle.
Ich glaube, das hatten wir irgendwann mal erwähnt, dass man in der Quantenoptik damit Atome kühlen kann, mit dem sogenannten Dopplerkühlen, dass man eben genau das ausnutzt, dass die Atome, je nachdem, wie sie sich zum Laserstrahl bewegen, ihre Resonanzfrequenz verschieben und man damit dafür sorgen kann, dass sie immer nur dann Licht gestreut wird und dadurch abgebremst werden, wenn sie sich zu viel bewegen und wenn sie langsam genug sind, dass das dann nicht mehr passiert und dass sie dann relativ frei sich dann noch bewegen können. Also das
ja, nutzt haben wir auf jeden auch. Fall schon mal erzählt, aber das kann man, glaube ich, hier heute auch noch mal gut erwähnen. Gut, dass du es gemacht hast, genau. Ja, und in Wirklichkeit ist jetzt die Idee der gravitativen Rotverschiebung eigentlich auch genau das. Nämlich in dem Fall, das ist diese Rotverschiebung. Erstmal vielleicht, warum heißt das so? Rotverschiebung heißt das normalerweise nur beim Licht und nicht beim Sound, dieser Doppler-Effekt. Und zwar, eine Rotverschiebung ist nicht ein allgemeiner Doppler-Effekt, sondern es ist immerhin zu größeren Wellenlängen. Das heißt, zu kleineren Energien. Normalerweise hat man da so das sichtbare Spektrum im Kopf, also so ein Regenbogen. Und der Regenbogen hin zu größeren Wellenlängen ist halt in den rötlichen Bereich und hin zu höheren Energien, zu kleineren Wellenlängen, ist im blauen Bereich. Dementsprechend wäre das die Blauverschiebung. Das heißt, bei Doppler-Effekt, wenn man Lichtwellen betrachtet, hat man eine Rotverschiebung und eine Blauverschiebung. Das nennt man auch noch so, wenn man gar nicht in der Mitte des Regenbogenspektrums ist. Also selbst wenn wir irgendwo ganz im harten Gamma-Bereich sind oder sowas, also eigentlich sind wir hier komplett blau verschoben, wenn man so will, aber die Verschiebung selber hin zu höheren Energien ist immer die Blauverschiebung und hin zu niedrigen Energien die Rotverschiebung. Und so eine Verschiebung des Lichtes passiert nicht nur durch Bewegung der Quelle oder des Empfängers von dieser Lichtmessung, sondern eben auch, wenn man sich durch ein Potenzial, durch einen Potentialtopf bewegt, mehr oder weniger, also durch ein Gravitationspotenzial. Wenn wir das mal so vorstellen, haben wir halt zum Beispiel die Erde. Und die Erde hat eine gravitative Anziehung. Ja, das heißt, irgendwie, wenn jetzt ein Photon irgendwie so nah an der Erde vorbei will, ja, dann wird es ja in diesen Erdpotentialwall reinlaufen, mehr oder weniger, und danach dann wieder rauslaufen. So kann man sich das vorstellen. Und dementsprechend wird es auch so eine Rotverschiebung erfahren, wenn es jetzt wieder aus dem Potentialtopf rausläuft, aus dem Potentialwall, weil es da hochlaufen muss. Das heißt, dabei wird die Strahlung selber Energie verlieren. Und vorher, wenn sie reinläuft, wird es eine Blauverschiebung geben, da gewinnt das Ganze an Energie. Das heißt, es gibt diese gravitative Bindungsenergie und die wird dann übertragen auf das Photon. Das erzeugt dann entweder eine Rot- oder eine Blauverschiebung.
Ja, man kann sich jetzt so ein bisschen vorstellen, als ob das Photon, wenn man das so in diesem klassischen Bild sich anschauen würde, eine Masse hätte und damit diese kinetische Energie und die dann in potenzielle Energie im Gravitationsfeld umgewandelt wird und es dadurch langsamer wird und dementsprechend die Energie, die es zum Schwingen hat, kleiner wird und dadurch wird es dann eben rot verschoben.
Wir wissen ja auch, dass auch Photonen gravitativ wirken, ja, durch es gibt ja nicht nur die Massen, die gravitativ wirken, sondern jegliche Art von Energie wirkt ja gravitativ, beschrieben in der allgemeinen Relativitätstheorie durch diesen Energieimpulstensor und dementsprechend gilt dasselbe dann auch für Photonen an der Stelle. Ja, es gibt verschiedene Arten, wie man sich das jetzt vorstellen kann. Also das war jetzt erstmal dieses Grundlegende, was wir gesagt haben, ist, okay, wir haben so ein Gravitationspotenzial, so eine Bindungsenergie. Und wenn ich da reinlaufe, dann gewinne ich dementsprechend an Energie. Und wenn ich wieder rauslaufe, dann verliere ich Energie, weil ich da irgendwie hoch muss, weil ich diesen Berg hochlaufen muss. Man kann sich das auch vorstellen mit dem Äquivalenzprinzip. Das ist vielleicht eine andere Sichtweise. Denn was man machen kann, ist, man kann sagen, okay, wenn ich hier unten auf der Erde bin, im Gravitationspotenzial, dann habe ich ja eine Beschleunigung nach unten. Ja, die Beschleunigung minus g. Also minus 10 Meter pro Quadratsekunde. Das ist ja die normale durchschnittliche Erdbeschleunigung ungefähr. Ja, dementsprechend müsst ihr auf alles, ja, was hier irgendwie wirkt, was hier sich befindet, diese Beschleunigung wirken. Aber wenn ich jetzt einen Beobachter bin, der im Weltall freifallend ist, das heißt, der hat keine Beschleunigung, und der sieht jetzt, wie hier auf der Erde sich zum Beispiel Photonen bewegen oder sowas oder auch andere Teilchen sich bewegen, zum Beispiel Quellen, die Photonen aussenden, ja, dann würde der ganz klar sagen, okay, wenn sich die jetzt da unten bewegen, quasi angezogen mit minus g oder beschleunigt mit minus g, ja, dann sind die natürlich durch den normalen kinetischen Doppler-Effekt einfach rot verschoben. Ja, die würden sich ja beschleunigt von mir wegbewegen quasi. Das heißt, die sind rot verschoben. Da kennt er gar kein Gravitationspotenzial und nichts, sondern er guckt sich wirklich nur diese reine kinetische Dopplerverschiebung an. Und jetzt kann man sagen, okay, es gilt aber nach Einstein das Äquivalenzprinzip. Das sagt, wir können eine gravitative Beschleunigung gar nicht unterscheiden von so einer normalen Beschleunigung, die man aufgrund einer Kraft erzeugt. Ja, das heißt, das würde jetzt heißen, ja, der kann gar nicht sagen, ist diese Beschleunigung minus g jetzt aufgrund des Gravitationspotenzials oder aufgrund von irgendeiner Kraft, die uns nach unten zieht. Und jetzt können wir mal angucken, wie sieht denn das für uns dann jetzt aus dementsprechend. Wir sehen ja gar nicht, dass der sich irgendwie mit einer Beschleunigung oder so von uns wegbewegt, sondern wir sehen einfach nur, wir sind hier und dieses Photon, wenn das jetzt von der Erde wegläuft zu ihm hin, wird das dementsprechend diese gravitative Rotverschiebung bekommen. Das ist quasi einfach nur, was er als kinetischen Doppler-Effekt sieht, sieht für uns so aus wie die gravitative Rotverschiebung aufgrund dieses Äquivalenzprinzips.
Du hast vorhin auch noch gesagt, es gibt eine andere Möglichkeit, das anschaulich zu erklären über die Energieerhaltung. Wenn man sich da ein Photon anguckt und wie das dann quasi sich im Erdgravitationsfeld bewegen müsste.
Naja, was man kann sich ja vielleicht mal ein Gedankenexperiment überleben. Wenn es diese gravitative Rotverschiebung nicht geben würde, ja, dann würde es ja theoretisch möglich sein, unendlich viel Energie zu erzeugen. Ja, das wäre so ein Perpetuum mobile zweiter Art quasi, also so eine unendliche Energieerzeugungsmaschine. Wie kann man sich das vorstellen? Man kann sich mal Gedanken machen, okay, wir haben erstmal muss man wissen, wir können Teilchen umwandeln in Photonen. Ja, wir können ein Teilchen annihilieren, zum Beispiel mit seinem Antiteilchen. Und dann erzeugt das ein Photon, was genau die Ruheenergie dieser Anfangszustände hat, dieser Anfangsteilchen. Okay, das heißt, diese Umwandlung ist auf jeden Fall möglich. E gleich mc Quadrat hier, ne, als kleiner Hinweis. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, okay, wir haben ein Teilchen oben in der Erdatmosphäre. Und dieses Teilchen, das lassen wir jetzt mal runterfallen. So. Das heißt, das wird jetzt auf dem Weg nach unten kinetische Energie gewinnen. Ja, und wenn es unten ankommt, dann hat es genau als Gesamtenergie seine Ruheenergie, also sowas wie E gleich mc Quadrat, plus die gewonnene kinetische Energie, die ja genau der gesamten potenziellen Energie entspricht. Ja, potenzielle Energie im Erdgravitationsfeld normalerweise m mal g mal h. Ja, die Höhe heißt jetzt einfach, wie hoch war er denn oben in der Atmosphäre und wie weit ist er runtergefallen. Und diese potenzielle Energie würde auf dem Weg nach unten umgewandelt werden in kinetische Energie. Das heißt, unten hätte dieses Teilchen jetzt in diesem System betrachtet die Energie m mal c Quadrat plus m mal g mal h. Kinetische Energie plus Ruheenergie. So, und jetzt könnte ich sagen, okay, jetzt annihiliere ich mal dieses Teilchen und erzeuge ein Photon mit genau dieser Energie. mc Quadrat plus m mal g mal h. So, und dieses Photon, das schicke ich jetzt nach oben. Ja, das kann jetzt ja einfach mit dieser Energie dann nach oben fliegen, wenn es keine gravitative Rotverschiebung gibt. Und wenn es oben ist, ja, dann kann ich eine Teilchenerzeugung wieder machen, also den umgekehrten Prozess einer Annihilation. Das heißt, ich kann jetzt mit dieser Energie ein Teilchen erzeugen, das hat die Energie mc Quadrat plus mag mal h. Und hier sieht man schon am Anfang dieses Experimentes hatte das Teilchen, was mit dem wir gestartet sind, die Energie m mal c Quadrat. Und jetzt das zweite Teilchen, ja, hat einfach die Energie m mal c Quadrat plus mag mal h. Das heißt, wir haben irgendwie Energie aus dem Nichts erzeugt. Ja, und das könnten wir jetzt wieder runterfallen lassen und so weiter. Und letztendlich könnten wir dann damit unten immer mehr und mehr sogar Strahlung erzeugen, die wir nicht wieder hochschicken und damit dann irgendwas antreiben, zum Beispiel irgendwelche Solarzellen oder sowas, und damit dann wirklich ein Perpetuum mobile schaffen. Und das ist natürlich verboten. Das heißt, hier folgt genau draus, die Energie, die das Photon verlieren muss auf dem Weg nach oben durch die Atmosphäre, ist genau die Energie, die dieses Teilchen gewonnen hat als aufgrund von kinetischer Energie. Ja, das ist genau, es muss genau derselbe Faktor sein, ansonsten macht das Ganze keinen Sinn. Das ist quasi, das nennt man die Newtonsche Näherung dieser gravitativen Rotverschiebung, denn das betrachtet jetzt so ein ganz ja lineares Potenzial. Wir haben da nicht so ganz komische Wechselwirkungen noch mit drin, die jetzt dann Einstein noch mit reingebracht hat in der allgemeinen Relativitätstheorie. Aber das ist schon mal ja sehr, sehr anschaulich erklärt, denke ich. Und genau das wurde in der Tat gemessen. Und zwar wurde das gemessen im sehr, sehr berühmten Pound-Rapka-Experiment.
Genau, das war Ende der 50er Jahre, so 59 bis 60. 1960 kam dann das Paper raus. Da haben die sich wirklich hingesetzt und gesagt, wir wollen das mal messen. Und zwar, vorher waren so die Ideen, was man versucht hat und teilweise auch erfolgreich war, sich Sterne anzuschauen und das Licht, das von Sternen kommt, sich anzuschauen und damit zu versuchen, das zu messen. Das hat man auch 1954 zum Beispiel erfolgreich geschafft an einem weißen Zwerg 40 Eridani B. Da hat man sich die Spektrallinien angeguckt, die von dem Stern emittiert werden, und geguckt, wie die verschoben sind aufgrund des Gravitationspotentials von dem Stern. Und da hatte man schon gute Hinweise, ja, das stimmt ziemlich gut überein, das wird gravitative Rotverschiebung sein. Aber bei solchen Sachen ist es natürlich immer schöner, wenn man das wirklich unter kontrollierten, reproduzierbaren Bedingungen im Labor untersucht und nicht nur sich auf solche astrophysikalischen Phänomene verlässt.
Wobei man hier dazu sagen muss, das wurde auch schon mal viel, viel früher probiert, ich glaube 1925 oder so. Und da hat man an Sirius B probiert, genau das zu messen, was dann später an diesem weißen Zwerg gemessen wurde, nämlich diese Verschiebung, diese Rotverschiebung an der Verschiebung der Spektrallinien. Und es hat sich später herausgestellt, ja, die Fehlerbalken waren eigentlich viel zu groß, weil man Effekte nicht berücksichtigt hat, wo man erst später gelernt hat, die gibt es und so weiter. Und das hätte jetzt hier auch wieder der Fall sein können. Das ist immer das Problem bei astronomischen Messungen. Vielleicht verstehen wir die Sternentstehung oder die Sternentwicklung nicht gut genug, um jetzt wirklich daraus diese Schlüsse zu ziehen. Es ist immer genauer und besser, wenn man es dann auch nochmal hier im Labor bestätigt.
Genau, und deswegen hat man dann den Versuch aufgebaut, Pound und Rapka. Und zwar haben die eine sehr, sehr präzise Spektroskopie benutzt, die Mössbauer-Spektroskopie. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal eine Folge drüber gemacht.
Da haben wir auf jeden Fall eine eigene Folge drüber. Ich glaube, eine Nobelpreisfolge, ja.
Genau, das war sehr, sehr interessante Geschichte. Und zwar kann man in Festkörpern Spektroskopie machen, ohne dass man diese Dopplerverschiebung durch einen Rückstoß bekommt. Ne? Ein Photon hat ja einen Impuls. Und wenn jetzt ein Photon von einem Teilchen absorbiert wird, wird es dem einen Schubs geben. Und dann kriegt man eine Linienverbreiterung, wenn man das öfter macht. Und das nennt man dann diese Dopplerverbreiterung. Und in einem Festkörper kann man das eben vermeiden, weil das gesamte Kristallgitter diesen Rückstoß aufnimmt und das einzelne Atom sich dann quasi nicht mehr wirklich bewegt. Und damit kann man extrem feine Spektrallinien beobachten. Und dementsprechend, wenn man jetzt das gleiche Material nimmt, das Photonen emittiert und das Photonen absorbiert und die auf unterschiedlicher Höhe hat, kann man genau angucken, wie weit von der zentralen Resonanz liege ich jetzt entfernt mit meinen ausgesendeten Photonen. Und das hat man gemacht. Und zwar hat man da Kobalt benutzt. Und das zerfällt zu Eisen und dabei entstehen Gamma-Photonen, also sehr hochenergetische Photonen. Und die hat man jetzt im Höhenunterschied von ein bisschen mehr als 22 Metern als Quelle und als Target angebracht und sich dann eben angeguckt, wie gut stimmen diese Spektrallinien überein.
Genau, und jetzt muss man quasi dann dementsprechend messen, wie groß ist jetzt wirklich diese Frequenzverschiebung aufgrund des Potentialunterschiedes unten und oben und so weiter. Und das hat man auch gemacht und man ist bis auf 10% letztendlich hat man genau diese berechnet, diesen erwarteten gravitative Rotverschiebungen, die bestätigen können. Also schon relativ gut das Ganze dann nachher rausbekommen. Das war dann wirklich so ein Labornachweis, nachdem man es vorher schon bei diesem weißen Zwerg Spektrallinie gemessen hat. Was man vielleicht noch sagen muss, Einstein selber hat natürlich mit Hilfe seiner allgemeinen Relativitätstheorie überhaupt erst diese gravitative Rotverschiebung letztendlich nochmal erklärt, obwohl die ja eigentlich schon bei Newton mit drin steckt, aber Einstein hat das Ganze mit Uhren erklärt. Und da muss man jetzt vielleicht noch einen Schritt gehen, denn diese Rotverschiebung, wenn man die sich genauer anguckt, dann sorgt die auch dafür, dass es eine Zeitdilatation gibt. Also es gibt nicht nur eine speziell relativistische Zeitdilatation, die davon abhängt, wie schnell ich mich gerade bewege. Ja, wenn ich mir das speziell relativistisch angucke, je schneller ich mich bewege, desto langsamer vergeht für mich die Zeit im Vergleich zu einem ruhenden Beobachter. Ja, meine eigene Uhr geht immer gleich schnell, aber es geht hier immer um die Vergleiche quasi. Und genauso ist es jetzt hier auch gravitativ, wenn ich innerhalb eines Gravitationspotentials mich befinde, also zum Beispiel auf der Erde, dann gehen meine Uhren langsamer im Vergleich zu einem, der jetzt nicht innerhalb dieses Potentials ist, also irgendwo frei im Weltraum.
Das kann man sich ja ganz grob so vorstellen. Unsere Uhrenstandards aktuell sind ja Übergänge in Atomen. Das heißt, ich gucke mir an, mit welcher Frequenz wird ein Photon emittiert bei einem bestimmten Übergang. Und diese Frequenz ist ja eine relativ konstante Größe, die ist relativ fundamental. Und wenn ich jetzt Uhren vergleiche, kann ich ja dieses Photon nehmen und dann zu der anderen Uhr schicken und gucken, ob das da mit dem Übergang übereinstimmt und ob die Uhren dann quasi gleich laufen, ne? Also ob diese Schwingungen gleich takten. Und da sieht man ja schon diese gravitative Rotverschiebung reinspielt, dass dann nämlich eben auch Uhren anders gehen müssen, weil man das ja wirklich eben nur so vergleichen kann über die Frequenz von Licht.
Genau, das ist die beste Uhr, die wir haben. Ja, wir vergleichen, eine Uhr ist ja im Prinzip einfach nur, also die Zeit ist ja eigentlich nur das Inverse einer Frequenz. genauso spielt das rein. Ja, die 1 durch S, 1 durch Sekunde ist quasi in der, die Frequenz, die dazugehörige Zeit ist einfach die Inverse davon. Dementsprechend, Einstein hatte das, glaube ich, beschrieben mit einer Box. Und dann hat er eine Beschleunigung quasi angelegt, die nach oben gezeigt hat. Dann hat er eine Uhr am Boden der Box und eine Uhr oben an der Box. Und dann hat er schon berechnet, wie sich jetzt diese beiden Uhrgeschwindigkeiten, also diese beiden abgelesenen Zeiten, unterscheiden müssten bei einer Beschleunigung nach oben. Wobei er dann gesagt hat, okay, nach oben die Uhr, die müsste langsamer gehen als die Uhr unten. Und das wäre jetzt genau der umgedrehte Fall wie das, was wir hier auf der Erde haben. Da haben wir die Beschleunigung nach unten. Und dementsprechend ist es so, dass hier Uhren auf der Erde langsamer gehen als Uhren, die irgendwo zum Beispiel in einem Orbit um der Erde herumfliegen. Und das ist eigentlich mit das Wichtigste, was wir heute so kennen. Denn wir brauchen diese gravitative Zeitverschiebung, Zeitdilatation in GPS-Satelliten.
Das ist auch einer der Wege, wie man am genauesten diese gravitative Rotverschiebung vermessen hat. Also man hat es früher schon gemacht mit Gravity Probe A damals, also mit Satelliten, mit Wasserstoffmasern, wo man dann die Frequenz sich angeschaut hat, je nachdem, wie hoch dieser Satellit über der Erde war. Und da hat man auch wunderschöne Bestätigungen davon bekommen. Aber durch einen glücklichen Zufall hat man die genauesten Messungen nach 2014 bekommen. Denn
vielleicht kann ich mal ganz kurz zwischenwerfen, wie groß diese Zeitdilatation ist bei Satelliten. Bei dem ersten Satelliten, also wo man das quasi berechnet hat vorher, aber das noch nicht eingebaut hat, da hat man berechnet, dass es ungefähr 38 Mikrosekunden pro Tag sind. Das heißt, ne, die Zeitdilatation von diesen GPS-Satelliten ist ungefähr im Verhältnis zu den Uhren, die wir hier auf der Erde unten stehen haben, quasi ist 38 Mikrosekunden pro Tag, 10 hoch minus 6 Sekunden pro Tag. Da denkt man vielleicht, okay, das ist nicht so viel. Ja, aber wenn ich sehr, sehr genau Zeitkoordinaten übertragen will, dann ist das super, super viel in Wirklichkeit. Ich muss da viel, viel mehr Nachkommastellen nehmen, damit ich eine vernünftige GPS-Abgleich hinbekomme. In Wirklichkeit reicht diese 38 Mikrosekunden, die reichen in Wirklichkeit aus, dass es nach ein paar Stunden, dass die Signale so weit auseinandergelaufen sind, dass ich es eigentlich nicht mehr verwenden kann. Das heißt, ich muss jetzt wirklich das quasi berücksichtigen. Ja, ich muss das in meinen Timing-Signalen, muss ich das einbauen. Ich muss dieses Wissen, dass das da oben wirklich eine schnellere Uhr hat, als die ich hier unten benutze. Und Jetzt hat natürlich die Galileo-Satelliten, die können das noch besser, denn die sind nicht einfach in einem normalen Erdorbit, sondern die haben einen ganz speziellen Orbit.
Ja, typischerweise möchte man, dass diese Satelliten auf einem kreisförmigen Orbit um die Erde sind. Dann haben sie eine konstante Höhe, da hat man noch so ein paar andere Effekte, aber der Effekt generell ist schon mal klein. Damals hat man das so ein bisschen vermasselt. 2014, als zwei von den Galileo-Satelliten in Orbit gebracht wurden und die sollten so auf 23.500 Kilometern auf einem kreisrunden Orbit sein. Gelandet sind sie aber mehr auf 13.500 Kilometer als erdnächstem Punkt und 25.000 Kilometer als erdfernstem Punkt, also auf einem stark elliptischen Orbit. Das heißt, die haben pro Umlauf einen Höhenunterschied von 8.500 Kilometern. Und das ist schon sehr viel. Man konnte sie auch am Anfang so nicht verwenden und musste das dann korrigieren. Aber man hat es genutzt, weil eben dieser große Höhenunterschied wunderbar diese Messung von der gravitativen Rotverschiebung zulässt. Man hatte nicht nur Wasserstoffmaser an Bord, sondern eben auch Rubidium-Atomuhren. Das heißt, man hatte noch eine höhere Genauigkeit als bei früheren Satellitenexperimenten. Und mit diesem wunderschönen Höhenunterschied und ich glaube, man hat über 1000 Tage dann Daten gesammelt, die ja dann periodisch moduliert wurden durch eben diesen großen Höhenunterschied und hat da eine sehr, sehr gute Übereinstimmung mit der allgemein relativistischen Vorhersage bekommen.
Ja, es ist auf jeden Fall hat man gut ausgenutzt, dass in Wirklichkeit da was schiefgelaufen ist bei der Montage des Satelliten, ne?
Genau, also das Problem war, ganz kurz zusammengefasst, dass man macht ja eine Zündung von einem Triebwerk, um den Satelliten zur richtigen Zeit in die richtige Richtung zu beschleunigen, damit er auf den Orbit kommt, wo er hin soll. Und die Richtung hat nicht ganz gepasst. Man hat ein bisschen in die falsche Richtung beschleunigt. Und das lag daran, dass eine Hydrazinleitung, Hydrazin ist einer von den typischen Raketenbrennstoffen, dass die eingefroren war, weil die zu nah an einer Heliumleitung, die kaltes Helium beinhaltete, montiert war. Das heißt, die Nachbarleitung hat einfach die Treibstoffleitung eingefroren, dann hat es nicht richtig gezündet und ist im falschen Orbit gelandet.
Ja, flüssiges, kaltes Helium ist meistens so zwischen 4 und 5 Kelvin, also extrem kalt. das kann sehr schnell sowas dann natürlich auch einfrieren und zu solchen Problemen führen. Ja, aber in Wirklichkeit hat man ja das Beste draus gemacht. Und mittlerweile gibt es ja einen Haufen von diesen Galileo-Satelliten als großes Netzwerk wirklich online, die auch fliegen. Man hat, wenn man vielleicht noch mal geschichtlich kurz gucken will, schon vorher dann auch noch wirklich richtig genau diese Rotverschiebung vermessen können. Alleine 1962 hat man die Rotverschiebung der Sonne messen können, auch mit Hilfe von optischen Mitteln, wo man dann einzelne Spektrallinien und so weiter sich angeguckt hat. Und 2011 gab es eine zusammenfassende Messung oder Auswertung von über 8000 Galaxieclustern, die beobachtet wurden und wo geguckt wurden, wie sieht denn da die Rotverschiebung aus. Und da muss man natürlich andere Arten der Rotverschiebung rausrechnen, also zum Beispiel eine Rotverschiebung, die man noch bekommt, weil das Universum expandiert und so weiter. Ja, da gibt es ja auch noch eine, das ist eine andere Art von Rotverschiebung. Und wenn man das vernünftig macht, dann sieht man eigentlich bei all diesen Galaxien dasselbe. Nämlich je nachdem, wie schwer diese Galaxien sind, hat die Strahlung, die aus dem Zentrum der Galaxien kommt, eine deutlich höhere Rotverschiebung als die von außen kommt. Und das liegt einfach daran, dass die im Zentrum startet, die muss ja erst aus diesem tiefen Potentialgraben dieses Galaxieclusters hoch. Also ich rede hier nicht mal um eine einzelne Galaxie, sondern es ist eine Ansammlung von ganz, ganz vielen Galaxien. Aber die sind natürlich in der Mitte deutlich mehr geklumpt als außen. Und dementsprechend ist in der Mitte ein deutlich tieferer Potentialgraben, durch den sie durch müssen. Und das kann man wunderbar bestätigen. Ja, die allgemeine Relativitätstheorie, und das gilt als Test der allgemeinen Relativitätstheorie, wurde immer wieder extrem genau bestätigt, auch an diesen 8000 Galaxieclustern, die hier wirklich vermessen wurden.
Ja, und zum Schluss kann ich noch mal kurz was erzählen über eine sehr, sehr aktuelle Messung. Das ist auch eine, die man schon öfter gemacht hat, aber die in dem Beispiel sehr schön war und sehr erfolgreich. Und zwar war der Artikel aus diesem Jahr, und zwar hat man am Tokyo Skytree optische Atomuhren verglichen. Ne? Wir haben ja schon vorher gesagt, wenn man Uhren direkt vergleicht mit einem großen Höhenunterschied, dann kann man das messen. Bei Satelliten 8500 Kilometer Höhenunterschied ist natürlich sehr gut, da müssen die Atomuhren noch nicht ganz so präzise sein. Wenn man hier auf der Erde sowas messen möchte, braucht man wesentlich bessere Uhren, um diesen Unterschied zu sehen. Und mittlerweile ist man Neutralatom-Gitteruhren als auch mit Einzelionenuhren auf dem Level angekommen, dass man, wenn man genau hinschaut, auf dem Zentimeter-Level Unterschiede im Gravitationsfeld sieht. Das heißt, wenn eine Uhr einen Zentimeter oder ein paar Zentimeter höher ist als die andere, läuft die schon ein bisschen anders. Und um das genau zu vermessen, hat man eben zwei Uhren in Tokio verglichen auf dem Skytree. Das ist ein Wolkenkratzer, also ein Fernsehturm, den man auch als Tourist besuchen kann. Hat man einen wunderschönen Ausblick über die ganze Stadt. Und die Besucherplattform ist auf 450 Meter Höhe. Und jetzt hat man eine Atomuhr auf diese Besucherplattform in 450 Meter Höhe gebracht und die andere am Boden gelassen. Und hat die über längere Zeiträume gleichzeitig laufen lassen, miteinander verglichen und hat auch damit wunderschön bestätigt, dass die allgemeine Relativitätstheorie das richtig vorhersagt. Man hat dann natürlich noch die Höhe auf anderen Wegen mit GPS und mit Laser Ranging verglichen, um wirklich genau zu wissen, wie hoch ist der Höhenunterschied, wie viel erwarte ich dann. Und dann hat man eben wunderbar gesehen, dass die nicht ganz gleich laufen.
Ja, vielleicht noch als Abschluss ein Wort weil wir die ganze Zeit immer sagen, Einstein hat das vorher gesagt mit der allgemeinen Relativitätstheorie, aber eigentlich gibt es diese Gravitationspotenziale bei Newton und mit Newton kann man auch berechnen, wie groß wäre diese Zeitdilatation, diese gravitative, oder wie groß wäre die Rotverschiebung, die gravitative. Und es ist ja im Prinzip wie bei der gesamten Lichtablenkung, die von Einstein berechnet wurde. Einstein hat verschiedene Arten von Lichtablenkungen berechnet, zum Beispiel das Licht, was von irgendwelchen Galaxien kommt und dann so um unsere Sonne herumgebogen wird und uns dann zum Beispiel trifft oder so. Und in den Berechnungen, wenn man die allgemeine Relativitätstheorie nimmt, hat man meistens einen Faktor 2 Unterschied zu den Newton'schen Vorhersagen. Das war einer der großen Erfolge der allgemeinen Relativitätstheorie, dass man sich jetzt diese Sachen wirklich erklären konnte und nicht diese Diskrepanz hat, diesen Fehler sieht. Und hier ist es so ein bisschen ähnlich. Das heißt, Newton kann das vorhersagen und die Newton'sche Vereinfachung gilt auch relativ gut, wenn man so ein schönes, konstantes, homogenes Gravitationsfeld hat. Aber sobald das Gravitationsfeld ein bisschen komplexer wird und die Massen ein bisschen komplexer werden und so weiter, braucht man dann auch wieder noch verschiedene Wechselwirkungstherme, die nur die allgemeine Relativitätstheorie voraussagen kann. Das heißt, da kommen dann verschiedene Fehler noch rein oder, sagen wir mal, Berichtigungen der Newtonschen Vereinfachung, die man dann machen muss. Also das, was man heute wirklich messen kann und das, was wirklich dann auch wichtig ist für GPS-Satelliten und so weiter, das ist dann die allgemeine Relativitätstheorie, das voraussagt, obwohl der generelle Effekt auch schon bei Newton existiert hat, in Newtons Gleichung.
Ja, ich glaube, damit haben wir alles Wichtige erklärt dazu. Also wie gesagt, das ist einer meiner Lieblingseffekte in der allgemeinen Relativitätstheorie, weil man das eben so präzise auch im Labor messen kann. Es gab da auch mal, glaube ich, ein Video, wo sie am NIST, das ist die amerikanische PTB quasi, die ganzen Standards für die Maßeinheiten haben und bereitstellen. Und die haben mal, ich glaube, es waren Aluminium-Atomuhren, also Aluminium-Ionen-Uhren verglichen im Labor und eine mit einem Wagenheber 10 cm höher gefahren und da schon diesen Unterschied durch die gravitative Rotverschiebung gemessen. Und sowas ist natürlich wahnsinnig faszinierend.
Man kann richtig, richtig genau messen heutzutage. Jetzt gerade bei der ganzen, im ganzen Bereich der Atominterferometrie und so weiter, wo man wirklich ja die Gravitationsfelder von einzelnen Atomen und so weiter extrem genau untersuchen kann, mit dem man normalerweise dann auch das Äquivalenzprinzip untersucht. Da sieht man solche Effekte sofort.
Ein Plan ist auch in Zukunft, solche extrem genauen Atomuhren in der Geodäsie zu benutzen. Das heißt, sie irgendwo hinzustellen und dann kontinuierlich zu messen, wie die Zeit relativ zu anderen Uhren geht, um zu gucken, ob sich zum Beispiel der Boden hebt in Gegenden, wo seismische Aktivität sehr stark ist oder wo Vulkanismus ist. Und um da eben so Langzeitbeobachtungen machen zu können. Und auf dem Level kommt man gerade an. Also das ist sehr spannend, was man damit alles erreichen kann. Einfach durch Zeitmessung.
Ja, sehr, sehr genaue Accelerometer, die man eigentlich aufstellt, ne?
Ja.
An der Stelle. Ja, sehr interessant, wirklich. Ja, ich hoffe, die Übersicht war gut genug. Falls ihr Fragen habt, wir reden gerne nochmal drüber, schickt sie uns einfach, wie am Anfang schon gesagt. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, dann sind wir noch nicht im Urlaub und wir schauen mal. Wir informieren euch schon, falls wir irgendwann dann doch noch eine kurze Pause einbauen sollten. Rechnet erstmal damit, dass wir euch erhalten bleiben. Über den Sommer. Ich hoffe, Janis, wir sehen uns auch nächste Woche wieder.
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Und bis dahin noch eine schöne sonnige Woche, wo es nicht zu warm wird. Bis dahin, ciao, ciao.
Bis dann.